Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Markus Barth.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag um 22 Uhr gibt's dann nochmal die Wiederholung. Und für die, die das alles verpasst haben, gibt's dann noch die Chance im Internet, das alles nochmal nachzuhören. Wie ihr wisst, dann leider ohne die wunderbare Musik, die auch heute wieder toll ist. So viel kann ich euch schon versprechen. Denn Markus Barth ist im Studio und mein Name ist Johnny Häusler.
Sebastian Pastewka, Anke Engelke und Kaya Jana. Wo nehmen die Witze-Promis nur immer ihre Witze her? Sie mögen zwar alle Kenner und Könner ihres Fachs sein, die Gagmaschine alleine betreiben können die Halbgötter aus dem Privatfernsehen deswegen trotzdem noch lange nicht. Um ein Comedy-Programm auf die Beine zu stellen, braucht es Männer wie ihn. Headwriter, Stand-Up-Comedian und Autor Markus Barth. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Markus Barth, herzlich willkommen.
Hallo, ja.
Alles frisch?
Bin ich. Alles bestens, ja. Ich bin gerade echt noch aus dem Zug ausgestiegen und jetzt hierher gedackelt. Ich bin noch ein bisschen halb in Köln, aber Ich gewöhne mich schon wieder dran. Ich gucke auf die Spree, insofern ist alles gut.
Siehst du, es ist ja tatsächlich, man kann das nicht oft genug betonen. Jetzt haben wir gerade ein Baugerüst hier vorm Fenster, aber wir haben hier wirklich einen Spreeblick. Was viele Menschen ja nicht wissen, ist, dass der Name Spreeblick tatsächlich entstanden ist, so um 2000 rum, als wir in unseren damaligen Büros einen wirklichen Spreeblick hatten, nämlich auch hier ein Stück weiter. Dann gab es Umzüge und dann keine Spreeblicke mehr und jetzt seit, wie lange sitzen wir? Seit 4 Jahren gibt es diese Show jetzt. Und hier gibt es einen richtigen Spreeblick.
Es ist wunderschön. Ich komme im Sommer nochmal. Vielleicht passt da noch das
Wetter. Musst du unbedingt mal, weil im Sommer fahren hier dann auch so die Zweierboote lang und so. Oder auch natürlich die Ausflugsdampfer und so. Das ist ganz toll. Markus, Sojasteak an Vollmondwasser ist das neue Buch. Das ist so eigentlich der Aufhänger, wie wir Medienprofis ja gerne sagen, warum du hier bist. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Themen, über die man sich mit jemandem unterhalten kann, der Stand-Up-Comedy macht.
Genau, ja.
Und bei dem man von Anfang an, ich weiß, das fragen dich wahrscheinlich 30 Milliarden Leute in jedem Interview, aber wir müssen das kurz aus dem Weg räumen. Die Nachnamen stimmen überein, ansonsten habt ihr nichts miteinander zu tun.
Ne? Weder verwandt, noch verschwägert, noch jemals getroffen.
Gab es jemals die Überlegung, ob du dich dann anders nennst?
Tatsächlich, ja. Am Anfang, als ich angefangen habe mit Stand-Up, so vor 9 Jahren, hat mir schon ganz viele Leute gesagt, du musst unbedingt einen anderen Namen dir holen und so. Und ich habe dann auch wirklich drüber nachgedacht. Der heißeste Favorit war dann irgendwie der Mädchenname meiner Mutter, so. Aber ich fand's alles so albern. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich meine, die Gefahr, dass wir irgendwie zeitgleich mal in Stadien auftreten und
du weißt das nie. Man kann es nie wissen.
Ich will es auch nicht ausschließen, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich und da müssen die Leute auch einfach durch. Und bisher hat es, glaube ich, jeder geschafft.
Und deswegen einfach die Plakate M.Barth überall groß.
Es gab tatsächlich, als ich angefangen habe, einen Veranstalter in Koblenz, der hat M.Barth aufs Plakat geschrieben. Und ich bin dann auch zu ihm hin und habe gesagt, sag mal, meinst du, das war eine gute Idee? Ja. Und dann hat er wirklich allen Ernstes gesagt so, ja, ich habe gedacht, dann kommen vielleicht mehr Leute.
Könnte
und ich habe echt so gesagt, ja, aber du weißt schon, was dann ist, wenn ich dann auf die Bühne gehe und mich keiner kennt. Ja, das war echt vor 9 Jahren. Und er so, ah ja, nee, stimmt, hast du recht.
Aber keiner kennt das natürlich jetzt auch untertrieben. Was ist so, wenn du alleine tourst oder was ist so die Größe der Häuser, die du...
Also ich sag mal so, irgendwas zwischen 100 und 300 sitzt da. Jetzt gerade waren es auch mal irgendwie 800, was ich dann toll finde, wo man immer merkt, mein Gott, ist das einfach. Also ich glaube so, wenn ich Leuten davon erzähle, irgendwie dann sagen die immer so, ja, das muss doch dann schlimm sein, also mein Maximum waren mal irgendwie 1000 Leute, die dann mal da saßen. Und die Leute denken immer, das muss doch unfassbar schwierig sein. Ich habe gesagt, nein, 50 Leute, das ist schwierig.
Ich glaube das auch. Also es ist viel schwieriger, wenn du 20 Leute hast und du weißt genau, die trauen sich nicht zu gehen.
Absolut.
Wenn es einem nicht gefällt, weil du denkst, ich kann hier nicht weg.
Absolut. Ich hatte jetzt gerade auch wieder so eine Show, wo dann echt der Verkauf nicht so riesig war. Und die saßen dann auch noch so verstreut irgendwie im ganzen Saal und so. Und da dann eine Stimmung zu erzeugen, ist echt schwierig. Wo ich dann aber auch merke, die Leute wissen es dann aber trotzdem auch ganz anders zu schätzen. Also ich war dann kaum irgendwie im Zug, hatte ich schon irgendwie 3 E-Mails von den Besuchern, die mir geschrieben haben, sie fanden es einen super Abend und hatten einen Riesenspaß. Und dann kommt ja auch mal wieder eine ausverkaufte Show. Insofern, da muss man halt auch einfach mal durch.
So, und das Schwierige ist ja auch für jemanden, der auf der Bühne steht und die Leute alleine unterhält, dass er im Gegensatz zu einer Band irgendwie, da kommt ja kein Krach, mit dem du irgendwie vielleicht noch ein bisschen ausgleichen kannst. Und du kannst auch nicht sagen, hey Leute, kommt alle nach vorne, wir brauchen euren Support. Irgendwie, das wäre jetzt in deinem Fall wahrscheinlich so, wobei, können wir mal probieren.
Nein, das ist halt auch überhaupt nicht mein Ding. Also ich möchte nicht den, keine Ahnung, den Club-Animateur da auf der Bühne machen. Das ist, was ich auf der Bühne mache, ist relativ ruhig. Aber ich merke halt, wenn der Laden einfach voll ist, irgendeiner lacht immer. So. Und das ist wirklich so. Und dann entsteht, es gibt ja echt so ein paar Regeln beim Stand-Up. Und ich habe mittlerweile gemerkt, je unbequemer die Leute sitzen, umso besser. Okay. Je enger beieinander sie sitzen, umso besser. Und dass du einfach so einen Pulk vor dir hast, weil dann lacht immer einer. Mhm. Und im Dunkeln müssen sie sitzen, auch ganz wichtig.
Ja, das stimmt.
Weil wenn die im Hellen sitzen, dann traut sich keiner zu lachen. Und deswegen, ich hasse zum Beispiel so Open-Air-Auftritte im Sommer oder so, weil das ist immer, da sitzen die Leute mit ihrem Nachbarn an der Bierbank und wissen nicht so recht, ah, mein Chef ist auch irgendwo hier, nicht, dass der jetzt sieht, dass ich über den Pimmelwitz gelacht habe. Irgendwie so.
Dunkel ist vielleicht wichtig, genau. Und wenn du sagst, irgendeiner lacht immer, das müsste dann noch derjenige sein, der alle mit seinem Lachen ansteckt und dann läuft die Show.
Genau.
Was hier auch läuft, sind ganz viele Songs, die du dir ausgesucht hast für diese Show und die eine wunderbare Mischung sind. Wir fangen an mit, ich habe gerade noch überlegt, sagt man eigentlich Beyoncé, aber man sagt natürlich Beyoncé.
Beyoncé. Ne?
Halo, hören wir. Mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Markus Barth, der zu Gast im Studio ist hier. Da freuen wir uns als Berlinerinnen und Berliner natürlich wahnsinnig, wenn sich jemand die Beatsteaks wünscht, die hier auch ein- und ausgehen, immer mal vorbei. Wenn du Glück hast, gehst du gleich ins Studio.
Groß.
Steht da einer von Beatsteaks oder
wahrscheinlich
so.
Würde ich sie gar nicht erkennen.
Wir erkennen die ja. Wir sagen, hey, Markus. Beatsteaks, so ist, wenn ich mir deine Liste so angucke, das ist so eine Mischung aus Spät-80er, 90er, so ansatzweise aber auch ein bisschen.
Das Beste von heute.
So, mach das nicht. Mach das weg.
Du hast es drauf angelegt.
Das stimmt. Aber auch so ein Hang zum doch zwischen Pop und Alternative, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, also ich muss sagen, bei der Liste, ich habe mich ja echt, ich war mir echt unsicher, was ich wegschicken soll. Ich habe dann erstmal, und da gehört auch Beatsteaks dazu, all die Lieder genommen, die ich höre, bevor ich auf die Bühne gehe.
Okay.
Ich habe echt so ein paar Songs, die ich einfach, ich brauche da einen gewissen Drive und eine gewisse Energie und da ist das auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Und dann habe ich erstmal die alle aufgeschrieben. Halo hingegen, Beyoncé, ist für mich das klassische nach der Show nach Hause fahr und allein im Auto Hocklied. Dafür eignet sich das einfach wunderbar.
Bist du tatsächlich alleine unterwegs oder gibt's da noch sowas wie einen Stage Manager oder eine Betreuung?
Ich bin sehr oft alleine unterwegs. Manchmal ist mein Mann mit dabei. Mhm. Manchmal reicht's auch nur für den Hund. Dann kommt er immerhin mit.
Was für einen Hund habt ihr?
Ein Beagle.
Oh.
Ja, natürlich.
Super.
Dann ist die Bärbel, heißt sie, wenigstens mit dabei. Aber ansonsten bin ich wirklich alleine unterwegs. Ich habe lange Zeit mal überlegt, ob ich mir einen Fahrer oder einen Techniker nehme. Aber es macht einfach so überhaupt keinen Sinn, weil meine Technik heißt, gib mir ein Mikro in die Hand.
SM58, genau.
Ende.
Ja.
Und dafür lohnt sich das nicht.
Aber trotzdem, also ich kenne es ja nur so aus Bandsicht und es ist ja schon toll, dass man sich dann, weil du gesagt hast, welche Songs höre ich, bevor ich auf die Bühne gehe und so, dass man sich gegenseitig dann irgendwie hochschaukelt und jetzt geht's los und so und danach fällt man ja nach so einer Show auch gerne mal in so ein Loch.
Ja.
Das geht dir ganz bestimmt auch so.
Absolut.
Weil du stehst da eine Stunde, zwei unter Umständen, Leute lieben dich, applaudieren, lachen, ja. Finde ich toll. Und dann gehst du von der Bühne und dann hast du da noch ein paar labbrige Brötchen rumliegen und das war's.
Das ist relativ konsequent zusammengefasst, ja. Nein, es ist, also ich meine, ich fahre ja oftmals noch nach Hause, weil ich sehr viel in NRW auftrete. Aber wenn man dann irgendwo in der Pfalz im Niemandsland hockt und dann ist es auch einfach so, dann packen alle zusammen und du hast die geilste Show der Welt gehabt gerade und die Leute haben dich geliebt und dir zugejubelt. Und dann aber irgendwie gehen natürlich alle nach Hause und der Veranstalter will auch irgendwann zu seiner Familie und dann ist es irgendwie 11 und du bist in deinem Hotel und denkst dir so, thank God for Netflix.
Ja.
Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst noch machen
sollte. Mit ein bisschen Glück hast du vielleicht noch eine nette Hotelbar, aber...
Mit ein bisschen Glück hast du vor allem WLAN, das ist...
Ja, das stimmt. Für unter 24,90 für zwei Stunden. Ach, deutsche Hotelgegenden, auch schlimm. Aber wo waren wir gerade genau? Aber wenn man so alleine unterwegs ist, ja, du hast gerade gesagt, Techniker lohnt sich nicht. Kann man auch nachvollziehen. Aber gibt es tatsächlich niemanden, der dich jetzt, der als Manager dabei ist und dann die Gage kassiert oder so?
Nee, also das, die Zeiten der Barbezahlung sind zum Glück vorbei. Nee, und ansonsten, wie gesagt, wenn es irgendwie geht, geht mein Mann mit. Aber das geht auch nur am Wochenende, weil er auch einen normalen Beruf hat. Und ja, nee, ansonsten fahre ich da allein.
Wie ist denn das bei dem? Nee, reden wir gleich drüber. Wir hören erstmal Adele, Send My Love to Your New Lover. Ist das so, magst du die insgesamt oder ist das jetzt nur der Song?
Ich mag sie wahnsinnig gerne. Ich war in Köln auf einem Konzert bei ihr und es war wirklich, auch wenn es kitschig klingt, eins der großartigsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Und dieses Lied finde ich einfach sehr lustig, weil es einfach so rotzig ist und weil sie auch in den Konzerten wirklich extrem rotzig ist. Und das finde ich einfach super bei ihr.
Wenn der Song von Lumpenpack schon Guacamole heißt, dann sollten wir vielleicht jetzt auch mal anfangen, über dein Buch zu sprechen. Sojasteak an Vollmondwasser heißt das Handbuch der überschätzten Lebensmittel. War das deine Idee, auch noch ein Buch zu schreiben, oder ist ein Verlag auf dich zugekommen?
Das war meine Idee. Also ich hatte ja schon 2 Bücher beim Rowohlt Verlag geschrieben und dann hatte ich mit Ralf Rute, dem Cartoonisten, ein paar Bücher für Lappan gemacht, unter anderem Grillbuch und ein Buch über Kinder. Und dann hatte ich einen Artikel geschrieben über Chiasamen, wirklich aus purer Langeweile, und habe den ins Netz gestellt. Und dann ist echt, also die Hölle über mir zusammengebrochen. Das Feedback war eigentlich sehr, sehr positiv. Mhm. Es gab aber eben auch so eine kleine Gruppe, wie ich sie nenne, Dschihadisten, die mich wirklich also so übel beschimpft haben, wie ich denn ihr Lieblings-Superfood da auseinandernehmen kann. Und das fand ich irgendwie reizvoll. Und da ich wirklich sehr gerne esse, sehr gerne koche, und dachte ich mir, das ist ein super Thema. Und ich habe da schon so 10 Artikel im Kopf gehabt eigentlich und habe die dann einfach runtergeschrieben. Also ich habe dieses Buch auch wirklich in 3 Monaten geschrieben. So schnell war ich noch nie fertig.
Es geht tatsächlich darum, um dieses ganze, sich perfekt ernähren und durch Ernährung der perfekte Mensch werden.
Genau.
Und so einfach, ja, doch auf die Schippe zu nehmen,
wie man
so
sagt. Es geht um Trendfood, aber auch um die Lebensmittelindustrie. Es geht also um ein bisschen Pseudo-Schickimicki-Essen, wie die Artischocke oder die Auster oder sonst irgendwas. Das ist alles drin so. Es ist wirklich, also der Untertitel war auch mal irgendwie so knallharte Lebensmittelbeschimpfung. Mhm. Und da hatte ich nämlich schon mal einen Text, der hieß Die bittere Wahrheit über Chicorée. Das war eigentlich so der Ursprungstext. Dann kam einer über den Marsriegel dazu und dann eben die Chiasamen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt müssen wir es mal richtig
machen. Ich kann mir aber vorstellen, du hast es gerade schon angedeutet, das ist ja für manche Leute wirklich quasi Religion.
Ja, und das habe ich auch unterschätzt.
Erzähl mal ein bisschen, weil die positiven Sachen interessieren uns natürlich nicht. Und uns interessiert natürlich, was Menschen da so... Also erstmal, gibt es wirklich Menschen, die das dann einfach vielleicht auch ein Stück zu ernst nehmen?
Die gibt's definitiv, glaube ich, ja. Und es war dann zum Beispiel, weil ich habe dann einen Artikel über die Artischocke drin.
Na, ist jetzt nicht so, dass das Cover, es ist schon sehr seriös, aber...
Findest du echt?
Nein, natürlich nicht. Also man sieht ja, worauf man sich einlässt.
Ja, das war auch lustigerweise, weil mein Verlag wollte auch unbedingt noch Satire draufschreiben lassen, wo ich gesagt habe, nein, bitte nicht, weil ich mag diese Warnschilder nicht. Mhm. Und ich denke mir wirklich, wenn jemand das Cover sieht und ernsthaft glaubt, das wäre ein wissenschaftliches Buch, dann ist sowieso alles falsch. Dann ist auch nichts mehr zu retten. Aber es gab dann wirklich zum Beispiel beim Thema Artischocke einen, der das also mir auch geschrieben hat und der das überhaupt nicht verstanden hat, warum, was ich denn gegen Artischocken habe, weil immerhin, da wird kein Tierleid produziert und so weiter und so. Und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, ich verstehe jeden, der sagt, die aktuelle Massentierhaltung und so weiter, das ist totale Katastrophe, ist es auch einfach. Ich sage aber, trotzdem kann ich mich auch über vegetarische Sachen lustig machen und ich kann mich auch über die Artischocke lustig machen, obwohl ich sie selber echt gerne esse. Mhm. Und das verstehen viele Leute nicht. Zum Beispiel echt, wo mich, glaube ich, 3 Freundinnen drauf angesprochen haben, die Schwarzwurzel, die ist auch drin. Mhm. Wo ich sage so, ich esse kein Schwarzwurzel, ich möchte sie nur nie mehr zubereiten müssen, weil ich es wahnsinnig umständlich finde. Und ich kann doch auch Witze machen über Dinge, die ich gerne mag. Also
ist das, war das schon immer so? Ist das ein Zeichen der Zeit? Ich meine, wenn wir darüber reden, da muss dann Satire draufstehen und so. Wir leben ja in diesem, man hört ja jetzt immer diesen Begriff so postfaktisches Zeitalter. Furchtbar. Ja, das ist schon, wir leben in einer ganz schön krassen Zeit mit, weiß ich nicht, Trump als Präsident und allem anderen, was auch hier in Europa passiert und so. Wo ja oft das Problem ist, dass Menschen Dinge entweder falsch verstehen oder nicht richtig lesen oder irgendwas Hingeschriebenes für bare Münze nehmen. Hast du den Eindruck, dass das ein neuzeitliches Problem ist oder dass man auch vor 20 Jahren schon gesagt hätte, oh, da schreiben wir mal lieber Satire raus?
Also ich glaube, es ist schon gerade beim Thema Ernährung ist es noch ein bisschen schlimmer geworden, weil wie du richtig gesagt hast, es hat sowas fast Religiöses. Die Leute, ich meine so, ne, Kirche ist vielleicht nicht mehr so richtig wichtig für viele Leute und Ernährung ist mittlerweile schon so auch zur Herausstellung, glaube ich wirklich. Und mir fiel es vor allem auf bei der ganzen Sache mit den glutenfreien Lebensmitteln irgendwie. Weil man muss jetzt mal sagen, so, also Zöliakie ist echt eine beschissene Krankheit, das kann man nicht anders sagen. Wer darunter leidet, der hat keinen Spaß. So. Das sind aber die wenigsten. Und die meisten Leute können ohne Probleme, glaube ich, Weizenbrot essen. Tun sie jetzt aber nicht aus irgendwelchen Gründen und kaufen für sehr viel Geld glutenfreie Lebensmittel, wo ich sage, man kann doch auch mal drüber nachdenken. Und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Bücher dazu von irgendwelchen amerikanischen Wissenschaftlern, die das dann bekräftigen.
Wie zu jedem Thema,
wo ich mir auch denke, ja, aber hört doch mal auch ein bisschen auf euch. Also vielleicht stimmt das ja einfach nicht. Und wenn es jemandem gut tut, bitte, dann ist das irgendwie. Aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl, so, jetzt haben wir da halt was Neues entdeckt und das machen wir jetzt.
Wie viel, ich meine, man könnte natürlich jetzt auch mal irgendwie so das ein oder andere Kapitel nehmen und über die Drachenfrucht oder Reiswaffeln. Wobei, unsere Kinder haben die geliebt, als sie klein waren.
Ernsthaft?
Ja. Es war immer so hier, kau auf irgendwas rum, was nicht aus Zucker besteht. Das war schon irgendwie. Ja. Aber nee, ihr sollt ja auch das Buch kaufen. Das ist jedenfalls in diese Kapitel unterteilt. Also eignet sich daher auch ganz gut, um, wenn man weiß, dass Menschen zum Beispiel Reiswaffeln gerne mögen oder so, dann kann man denen das schenken. Und welchen Teil dann des Programms macht das aus ungefähr, diese Thematik?
Dieses Buch ist tatsächlich nur in der Zugabe momentan, weil ich da ein Kapitel, also das über die Artischocke lese ich vor und mache vorher noch ein bisschen insgesamt zum Thema Ernährung und dann kommt das Buch auch zur Geltung.
Wir plaudern gleich nochmal ein bisschen über andere Themen, die dich beschäftigen so sehr, dass du darüber schreibst und wie das dann abläuft. Erstmal hören wir aber When Tomorrow Comes von den Eurythmics. Markus Barth ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick, nicht nur wegen seines neuen Buches Sojasteak an Vollmondwasser, das Handbuch der überschätzten Lebensmittel, über das wir gerade schon ein bisschen geplaudert haben. Du hast vorhin gesagt, ab und zu kommt dein Mann mit, ist das dann... Wie ist denn das bei dem? Verdreht der dann die Augen und sagt, oh, das Programm kenne ich doch schon? Oder gibt es da tatsächlich noch so ein Interesse, wo er sagt, ah, ich bin mal gespannt, wie die heute in welcher Halle auch immer reagieren, ob das anders ist? Also hat er.
Der macht das nach Lust und Liebe irgendwie. Also das ist natürlich gibt es niemanden, der das Programm auch nur annähernd so oft gesehen hat wie er. Ich sage auch jedes Mal zu ihm, Schatz, du musst dich da nicht reinsetzen. Wirklich, ich kann es total verstehen, wenn du sagst, nee, bitte heute nicht. Und meistens, also ich sage ihm noch immer, bleib einfach in der Garderobe oder wie auch immer. Und meistens geht er aber doch mit rein und wir reden auch anschließend noch drüber und er sagt mir auch immer, okay, was gut fand oder was er nicht gut fand. Und finde ich auch super, weil es kennt mich natürlich auch niemand auch nur annähernd so gut wie er. Und er merkt natürlich auch genau, ob ich nervös war, ob ich zu schnell war, ob ich Spaß hatte oder nicht. Das merkt er alles und da kann man gut drüber reden.
Wenn es da Kritik gibt oder so, die man ja dann von so jemandem auch gerne annimmt, der einem so nahe steht, was ist denn da dann die Hauptkritik? Ist das eher, geht's wahrscheinlich viel um Timing, oder?
Ja, sehr viel um Timing, weil ich meine, am Text macht er nichts rum. Er sagt zwar auch manchmal so, den Witz verstehe ich immer noch nicht. manchmal muss ich dann auch sagen, ich auch nicht, aber die Leute haben jetzt schon 10-mal gelacht. So. Das ist passiert.
Hab ich versprochen und plötzlich lachen die an.
Ich weiß auch nicht, was da immer los ist. Aber meistens geht es um Timing, dass er einfach sagt, so, du warst wahnsinnig schnell am Anfang. Und das ist auch so, weil man natürlich, gerade wenn man rauskommt, will man ja erstmal die Leute irgendwie in Fahrt bringen. So. Und das sagt er mir dann auch. Und er weiß halt genau, wie mein Timing eigentlich ist, wenn alles super läuft. Und deswegen merkt er es natürlich sehr, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt muss ich noch ein bisschen ackern. Und dann höre ich das auch anschließend.
Von wegen Timing und am Anfang will man die Leute irgendwie gleich mal irgendwie so mitreißen. Da musst du jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gott, das ist eine Floskelsendung heute. Das ist total furchtbar.
Es tut mir leid, liegt an
mir. Nein, das liegt nicht an dir. Das liegt allein an mir. Aber wie komme ich darauf? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, aus dem Nähkästchen plaudern. Zumindest nicht am Radio. Na gut. Das finde ich schon spannend. Also du musst ja eine Dramaturgie stricken für so ein Programm, was, wenn du alleine bist, wahrscheinlich eine Stunde, ein bisschen mehr ist?
Zwei
Stunden?
Tatsächlich? Zwei Stunden. Also mit Pause sind es 2 Stunden auf jeden Fall.
Und vielleicht, wenn man zu Gast irgendwo ist, dann ist es natürlich kürzer, aber wie gehst du da ran? Also wenn du sagst, am Anfang, das muss gleich knallen und du willst die Leute mitreißen, was bedeutet das? Gibt es da eine bestimmte Art von Gags, von Themen, die sofort ziehen?
Ja, absolut. Also wenn mir irgendwas aufgefallen ist in der Stadt, wo ich gerade war, dann haue ich das natürlich am Anfang raus. Einfach so.
Lokales.
Jetzt nicht krampfhaft, aber irgendwie was Lokales. Einfach, wenn ich irgendwas lustig fand, irgendwie. Jetzt gerade halt bin ich in einem Ort irgendwo in Rheinhessen aufgetreten, wo ich dann einfach vor der Show noch ein Lammcurry in einer Pizzeria gegessen habe, wo es aber auch Gänsekeule gab.
Okay.
Und das musst du nur erzählen, dann weiß natürlich auch jeder, wo diese Pizzeria ist. Und dann haben die Leute schon mal gelacht. So. Also am Anfang erstmal ein bisschen tatsächlich auch Gags raushauen und dann meistens so ein bisschen die Leute ein bisschen einordnen, so ein bisschen, worum es hier geht, was ich mache und so weiter. Muss man aber eigentlich auch gar nicht groß erklären, finde ich. Und dann lege ich los. Und dann gerade so Sachen, die vielleicht auch mal ein bisschen ernster werden und ein bisschen stiller werden, packt man dann vielleicht eher mal ein bisschen nach hinten oder kurz vor die Pause oder so. Und das ist schon, ich mache mir da tatsächlich viel Gedanken. Also das ist, ich komme ja mehr so vom Schreiben her und aus der Autorenecke. Und dann macht man sich natürlich diesen Text und dann geht man auf die Bühne und merkt, wie wahnsinnig egal der Text manchmal ist, weil es um ganz andere Sachen geht, also wenn du auf der Bühne stehst.
So ist. Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das war mir so nicht bewusst, dass du eigentlich eher Autor bist und warst und dass der Stand-Up-Kram dann irgendwie dazugekommen ist?
Das kam eigentlich später. Also angefangen habe ich als Autor für die Wochenshow damals, Sat.1.
Schlecht recherchiert.
Das ist nicht schlimm, dafür sind wir ja hier. Ich habe damals wirklich noch so Wochenshow mit Bastian Pastewka, Anke Engelke und so weiter. Da war ich Autor und später Chefautor. Dann habe ich Was guckst du gemacht und so und habe noch ein paar andere Comedy-Sachen gemacht und Ladykracher und solche Geschichten. Und dann bin ich irgendwann auf die Bühne gegangen. Und da kommt man natürlich sehr aus der Autorenschiene raus. Das heißt, für mich ist immer erstmal Text, 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 Text so. Und dann lernst du aber auch Kollegen kennen, die teilweise irgendwie mit 3 Zeilen auf die Bühne gehen und dann eine halbe Stunde draus machen, weil sie halt einfach Rampensäue durch und durch sind irgendwie. Und das ist toll, da kann man sich sehr viel abschauen und dann merkt man echt so, ja, es ist gerade völlig egal, ob der Witz gut ist. Die Frage ist, wie stehst du da und was vermittelst du den Leuten gerade? Und das finde ich unfassbar spannend.
Improvisierst du?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie der Abend insgesamt läuft. Also zum Improvisieren braucht man eine gewisse Sicherheit. Man muss der Abend wirklich sehr gut laufen, finde ich. Und wenn das aber der Fall ist, habe ich natürlich Spaß dran, wenn die Leute irgendwas reinschreien und ich das aufnehmen kann. Und es ist ja so, also ganz ehrlich, meistens muss man nur wiederholen, was die Leute gerade gesagt haben und der ganze Saal liegt schon am oder auch denkst du, ach so einfach kann sein, na gut. Ja klar, wenn es sich anbietet, improvisiere ich sehr gerne.
Kommen wir jetzt zu jemandem, über den ich mich sehr freue, dass du den musikalisch mitgebracht hast, weil ich ihn für einen der größten Texter in diesem Land halte, und zwar zu Dendemann. Du liebst den auch, ne?
Ich liebe ihn sehr, ich liebe ihn schon seit 1-2-Zeiten. Das fand ich einfach so großartig, da gab es einfach Lieder, die mich so... also wirklich getroffen haben. So, ich erinnere mich an eins, Unschuld vom Lande. Das war einfach so großartig. Da könnte ich immer noch draus zitieren, weil das ist einfach so, wo man genau weiß, ja, das ist die Stimmung, die kenne ich unfassbar gut.
Eines Tages wird er hier aussitzen, habe ich mir vorgenommen. Dendemann mit Stumpfes Trumpf.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Stand-up-Comedian, Gagschreiber und Autor Markus Barth zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. Jeden Sonntag hört ihr uns von 10 bis 12 Uhr am Montag, die Wiederholung ab 22 Uhr danach im Internet nachzuhören über iTunes, Soundcloud und was da sonst noch alles gibt. Wahrscheinlich sind wir auch auf Instagram. Nee, wir sind gar nicht auf Instagram, weil man will uns ja hören. Naja, jedenfalls Markus Barth ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Schön, dass ihr weiter zuhört.
1977 zwischen Fachwerkhäusern und ungenießbaren Weinsorten auf die Welt gepurzelt, erkennt Markus Barth, dass seine Zukunft nicht in Bamberg liegt, sondern in der Pro7 und Sat.1 Metropole Köln. Wer in der Hauptstadt des Karnevals durch seinen Humor auffallen will, braucht schon ein gutes Training. Das hatte er im Dramaturgiestudium zur Genüge. Seit 1999 produziert Barth mehr Gags als die Deutsche Bank Finanzskandale. Seinen humoristischen Scharfsinn setzt der Comedian auch gerne für die gebundene Sache ein. Im September erschien sein neuestes Machwerk. In Sojasteaks an Vollmondwasser setzt sich der Hobby-Hedonist mit unnützen Lebensmitteln auseinander. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Markus Barth.
Markus, du hast gerade gesagt, eigentlich kommst du aus der Autorenecke. Wer oder was hat dich denn dann auf die Bühne getrieben?
Ich wollte das schon immer mal machen eigentlich. Also ich hatte schon immer Bock da drauf und ich habe dann auch für andere Leute teilweise Stand-Ups geschrieben, auch in der Wochenshow zum Beispiel so. Und ich fand Stand-Up immer das absolut Größte. So, es war für mich immer die Königsdisziplin eigentlich. Ich wurde da so ein bisschen bei meinem England-Austausch in der Schule so ein bisschen... ja, hat darauf hingewiesen, sage ich mal, von meiner damaligen Austauschpartnerin, die mir halt zum ersten Mal ein Video von Eddie Izzard gezeigt hat. So, und ich saß davor und ich muss echt sagen, ich wollte vor allem deshalb Englisch lernen, weil ich verstehen wollte, was Eddie Izzard sagt. Und ich fand das immer, ich hatte immer Gänsehaut, wenn ich den Typen auch nur gesehen habe oder andere Stand-up-Comedians. Ist unglaublich. Und dann irgendwann dachte ich mir so, und jetzt probiere ich es mal aus. So, und dann war echt mein erster Auftritt war hier in Berlin, in der Scheinbar. Da war ich eigentlich für ein anderes berufliches Fernsehprojekt irgendwie gerade da und dachte mir so, heute Abend gehe ich auf die Bühne. Wusste auch kein Mensch davon. Und ich habe irgendwie einen Text, den ich irgendwann mal so pro forma geschrieben hatte, habe ich dann da auch wirklich performt. Und dann ging's los.
Dann hattest du... Jetzt war ich gerade wieder jetzt mit einer Floskel.
Mach nicht die Floskel.
Nee, ich mach das nicht. Scheinbar ist in Schöneberg, ne? Dieses ist so ein ganz...
Ja, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus, aber ich glaube, es ist
in so einer, verkehrsberuhigten Straße, so ein ganz kleiner Laden.
Wo aber irgendwie, ich glaube, 4-mal die Woche offene Bühne ist und wo wirklich jeder hin kann.
Ich habe da Phil früher oft gesehen,
super.
Den ich auch sehr schätze.
Ach, großartig.
Der war schon 2-mal hier, weil so, ne, die Berliner Bagage, die was.
Haben sie ja nicht so weit.
Ja, genau. Können wir eben vorbeihüpfen. Okay, und dann standst du da und dann hast du aber auch so tatsächlich gemerkt, dass will ich, diesen Adrenalinstoß, den man ja auch hat und diese Unsicherheit, auch klappt das heute und so.
Absolut, sobald es das erste Mal wirklich funktioniert hat, bist du gehuckt. Das ist einfach so, du willst einfach weitermachen und es ist halt schon auch so, dass man, also ich meine, ich finde, man muss halt auch irgendwie das Gefühl haben, so, ich habe was zu erzählen. So, und ich, es gibt Dinge, die ich erzählen möchte und die vielleicht auch noch nicht tausendmal behandelt wurden oder die ich irgendwie auf eine andere Art und Weise behandeln möchte. Und wenn man dieses Gefühl hat und dann auch merkt, okay, den Leuten geht's auch so und die haben da Spaß dran, was ich mache, dann ist es echt, dann ist es nahezu unmöglich zu sagen, oh nö, jetzt lass ich es wieder.
Was sind denn das für Themen, wo du jetzt sagst, irgendwie, da gibt's noch nicht besonders viele oder vielleicht gar keinen, der das thematisiert? Ich meine, es gibt ja so die Klischee-Dinge, also immer wieder Beziehungen, so irgendwie kann man immer bringen wahrscheinlich. Jetzt persönlich finde ich das, ja, muss man schon sehr gut sein, wenn man da noch irgendwie neue Aspekte dazu bringen will, die man noch nicht als Gag gehört hat. Aber du hast ja ganz viele verschiedene Themen. Also das geht ja wirklich so durch Alltagsgeschichten. Man hat so den Eindruck, alles, was dir begegnet. Aber wenn du jetzt sagst, das gibt so Themen, da habe ich den Eindruck, da kann man noch mal was zu machen oder das machen nicht genug. Welche siehst du da?
Naja, also tatsächlich sind es wirklich viele Beobachtungen und da kann es auch immer sein, dass das schon jemand anders gemacht hat. Also das passiert einfach. Im Idealfall hat man seinen eigenen Take da drauf irgendwie und es klingt irgendwie anders als bei den Kollegen. Aber ich kann auch nicht völlig ausschließen, dass ich einen Gag gemacht habe, den vor mir schon mal jemand gemacht hat. Das ist einfach so. Aber dann, wo ich es halt dann vor allem spannend finde, wo ich denke, okay, das sind einfach Sachen, da habe ich noch nichts drüber gehört irgendwie. Ich hatte dann zum Beispiel, weil, wie gesagt, mein Mann und ich, wir sind auch verheiratet und ich habe dann irgendwann mal ein Stand-up über die Homo-Ehe geschrieben. So. Ich habe lange Zeit auf der Bühne gar nicht drüber geredet, über Homosexualität, weil es auch echt einfach für mich kein Thema war. Ich meine, wenn man in Köln lebt, ist es nicht so wahnsinnig spannend. Aber als ich mich dann so mal ein bisschen mit der Homo-Ehe beschäftigt hatte und auch so gemerkt habe, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, dachte ich mir, das ist ja so absurd. Und dann habe ich angefangen, das den Leuten zu erzählen und alle haben echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das wussten wir alles gar nicht irgendwie. Und dann habe ich da eine Nummer drüber gemacht. Okay. Und die habe ich dann auch zum ersten Mal im Fernsehen gemacht bei Pispers und Gäste auf Dreisat. Und da ging es dann echt los, weil das natürlich schon einfach, glaube ich, auch so noch nicht behandelt wurde. Und das hat mir einfach Spaß gemacht, weil man gemerkt hat, okay, es ist was ich wirklich erzählen möchte. Es ist ein Thema, das mir echt auf der Seele brennt. Und ich glaube, ich habe es auch noch ganz gut hingekriegt, es lustig zu verpacken. Und das ist für mich dann so die Idealkombi eigentlich.
Wie politisch würdest du denn sagen, ist Stand-up-Comedy im Allgemeinen und dann natürlich insbesondere bei dir?
Also ich habe da eine ganz klare Regel für mich, für mein Programm. Ich mache politische Sachen nur rein, wenn sie mich wirklich interessieren. Mhm. So, ich bin kein politischer Kabarettist, ich will es auch niemals werden. Und deswegen, ich sehe keinen Zwang, über die griechische Finanzkrise zu reden oder so. Einfach, weil ich davon nicht die Ahnung habe, die ich gerne hätte oder die ich bräuchte, um auf der Bühne drüber zu reden. Aber wenn so ein Thema kommt wie jetzt, keine Ahnung, Trump oder der Aufstieg der AfD in Köln, aber in Deutschland insgesamt.
Wenn es nur Köln wäre.
Wenn es nur Köln wäre, ja. Nein,
das wollen wir nicht für Köln.
Und oder eben auch Thema die Homo-Ehe und der Umgang damit in der Politik irgendwie. Dann, wenn mich das interessiert und wenn mir das auf der Seele brennt, dann wird das sofort ins Programm eingebaut. Und insgesamt finde ich, es gibt momentan so einen Trend in der Stand-Up-Comedy, auch politische Themen aufzugreifen, was ich super finde, weil das eigentlich auch Stand-Up-Comedy ist, wenn man englische und amerikanische Stand-Up-Comedien sich anguckt. Das ist immer auch gesellschaftspolitisch relevant. Und ich finde auch sogar so ein Thema, also ich habe auch ein Stand-Up über das Thema Vegetarier und so weiter oder Fleischkonsum und Nichtkonsum. Das ist auch Politik für mich, weil das hat ganz viel mit Gesellschaftspolitik zu tun. Ja,
letztendlich ist natürlich auch, dass sich über so Lebensmitteltrends lustig machen, ist natürlich irgendwie um drei Ecken dann auch wieder.
Es ist für mich einfach gesellschaftlich relevant. So. Und wenn es das ist und mich interessiert, dann kommt's rein.
Wir hören Rag & Bone Man, ebenfalls von dir gewünscht, ausgesucht auf deiner großen Liste mit Human. Ist so die gute Seite der Popmusik.
Ist doch toll, oder?
Ja, super, die wir heute hier hören.
Das wahnsinnig gern.
Bei den Songs von Markus Barth, beziehungsweise bei denen, die er sich ausgesucht hat, mitgebracht, gewünscht hat für diese Show. Abby war das mit We Don't Worry. Und wenn wir schon über gute und schlechte Seiten reden, Stand-Up-Comedy ist ja nicht immer toll, finde ich. Ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich selten irgendwie so durch Zufall beim Durchseppen, man sieht ja, hat ja den Eindruck, dass es wahnsinnig viel im Fernsehen gibt irgendwie und es ist tatsächlich selten, dass ich hängen bleibe.
So, und jetzt muss ich mal eine Lanze für die Stand-Up-Comedy
bringen. Jetzt mach das mal, bitte.
Nein, weil ich das ganz oft höre und ich höre es auch ganz oft von Shows von mir, nach Shows, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ja, eigentlich gucke ich ja keine Comedy, ne? Aber das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, genau. Und eigentlich gucke ich ja nur Kabarett oder so und ich finde das ganz traurig, ganz ehrlich, weil wenn ich dann oft nachfrage, merke ich, dass die Leute nahezu nichts kennen. Und es ist tatsächlich tatsächlich dieses, so ich gucke halt im Fernsehen und das, was ich da sehe, gefällt mir nicht. Aber man kann nicht irgendwie drei RTL-Sendungen gucken und dann sagen, ich mag keine Comedy, weil das ist nicht die Stand-Up-Comedy in Deutschland. Ich kann echt nur jeden ermutigen, geht mal raus, geht mal in den Theater. Wir haben gerade über Phil gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er sich als Stand-Up-Comedian bezeichnen würde oder so.
Doch, ich glaube schon.
Aber das ist unglaublich, was da passiert. Und gerade was so unter den Jüngeren passiert, die haben alle wahnsinnig viel YouTube geguckt, die haben alle wahnsinnig viele englisch- und amerikanische Stand-Up-Comedians geguckt, imitieren das auch teilweise besser, teilweise schlechter, aber ich merke einfach, da passiert was und da entwickelt sich was und es entstehen ganz viele offene Bühnenshows irgendwie, wo man super reingehen kann, neue Mixed-Shows, neue tolle Künstler, wo ich sage, guckt euch die Leute an einfach und vertraut nicht auf das, was irgendwie drei Fernsehredakteure ausgesucht haben und da ist es leider so, die kennen einfach auch nicht selber nicht so viele und nehmen dann halt immer wieder dieselben so. Und wenn dann jemand sagt, ja, nee, das gefällt mir nicht, kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen.
Wenn du tatsächlich Tipps hast für die Jüngeren, da würde ich gerne ein paar hören, um mal ein bisschen...
Also ich finde, nur weil wir sie ja schon gehört haben, das Lumpenpack, das ist keine Stand-Up-Comedy, aber die machen wunderbare, die machen wunderbare Musik und Comedy, das sind großartige Typen. Dann jemand wie Quichotte finde ich absolut großartig. Özcan Coca fällt mir gerade noch ein, sensationeller Typ. Überhaupt Rebell-Comedy kann man sich sehr gut angucken, finde ich. Da ist auch tolles Zeug dabei. Und lauter soll ich sagen, Friedemann Weise, Spitzentyp.
Ich schreibe hier alles mit.
Ja, schreibe alles mit. Es lohnt sich wirklich. Phil kann man gar nicht oft genug erwähnen. Es gibt so tolle Sachen und man muss nur rausgehen in die Theater und sie sich auch angucken. Ich war gerade bei Ingmar Stadelmann in Köln im Gloria. Sensationelles Stand-up. Guckt es euch an.
Wer sind so die englischen und US-amerikanischen, wo du sagst, du hast Izzy vorhin erwähnt, aber wen gibt es denn noch, wo du so gesagt hast, das ist echt herausragend?
Ja, also Eddie Izzard ist schon wirklich echt überstrahlt alles. Ich finde momentan...
Eddie Izzard, nicht Izzy.
Nee, Eddie Izzard.
So. Ich nenne ihn Izzy. Weißt du...
Mach wie du willst.
Ja, genau. Er hört ja nicht zu.
Wen ich auch wirklich sehr toll finde, ist Daniel Sloss gerade. Okay, der nicht. Ist Schotte, glaube ich. Okay. Super Typ. Ganz junger, sehr heftige Stand-Up, was er so macht. Den habe ich jetzt schon zweimal beim Fringe Festival in Edinburgh gesehen.
Sloss, das ist auch ein super Name.
Sloss.
Sloss. Ne? Also Sloss, okay. Ich dachte wie das ist.
Der ist fantastisch. Und Dimitri Martin finde ich großartig. Ja, toll. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal angucken.
Jetzt hast du gerade gesagt, zu Recht natürlich, da sitzen ein paar Leute in irgendwelchen Fernsehkanälen und die, so ist das so eine Entscheidung, wenn man professionell Stand-Up-Comedy macht und damit ja auch Geld verdienen muss und will und so, also wenn man das als Karriere, als Beruf macht. Gibt es da so einen Punkt, wo man sich entscheiden muss? In welche Richtung biege ich ab? Entweder ich folge dem Mainstream-Publikum, um dann auch bei bestimmten Sendern mit einer bestimmten Zeit aufzutauchen und dann die Riesenhallen zu füllen. Oder sagt man, nö. Also ich weiß von Phil zum Beispiel auch, dass das bei ihm eine ganz bewusste Entscheidung war, eben nicht so viel Fernsehen zu machen und sich nicht glatt bügeln zu lassen, sondern sein schräges Zeug, was dann vielleicht auch mal die Hälfte des Publikums nicht versteht. Oder alle denken, sie verstehen es, aber sie verstehen es alle anders. Das dann lieber so zu lassen und halt über eine, wobei der ja erfolgreich ist, also ich will das jetzt nicht runterquatschen.
Nee, absolut. Ich glaube persönlich, dass es diese Entscheidung gar nicht gibt, weil, also ich kann von mir aus nur sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ab jetzt mache ich nur noch Programm, das auch irgendwie fürs Millionenpublikum tauglich ist. Ich muss für mich sagen, ich muss 100% hinter dem stehen, was ich da auf der Bühne mache. Wenn das nicht so ist, wenn ich anfange, irgendwelche Witze zu machen über Themen, die mich nicht interessieren, dann kann es nur in die Hose gehen. Also ich muss zugeben, ich habe das auch schon ausprobiert teilweise. Also gerade am Anfang, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist, dann denkst du halt, na komm, jetzt mache ich auch mal einen Gag über Deutschland sucht den Superstar. So. Und dann guckst du irgendwie drei Folgen und es interessiert mich immer noch nicht.
Dir fällt nichts Witziges
dazu. Aber du machst halt trotzdem irgendeinen Gag, wo ich mir dann aber denke, nee, das ist jetzt wirklich so beliebig, das bin überhaupt nicht ich. Und dann mache ich lieber einen anderen Gag, von dem ich auch weiß, dass also in 50% der Fälle die Leute vielleicht mich mit großen Augen angucken. Ich habe wirklich im Programm so ein paar Gags, wo ich weiß, okay, das ist so der Scheidepunkt im Programm. Wenn die Leute hier lachen, dann wird es genau mein Abend. Wenn sie hier nicht lachen, muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Das gibt's.
Okay, wir wollen mal jetzt nicht wissen, welcher es ist, weil falls ihr dann demnächst im Live-Programm seid von Markus, dann werdet ihr es vielleicht merken.
Ich kann aus dem alten Programm kann ich einen erzählen. Da war Mama. Nämlich wirklich symptomatisch. Einer meiner absoluten Lieblingsgags. Ich habe eine Bildschlagzeile gehabt, da stand drauf, Deutschlands berühmteste Eule geköpft. So. Und da habe ich gesagt, das finde ich eine sensationelle Schlagzeile. Ich weiß, sie ist traurig, aber ihr müsst immer bedenken, sie hat aber auch was Positives. Irgendwo in Deutschland sitzt jetzt Deutschlands zweitberühmteste Eule und denkt sich, jetzt ist meine Zeit gekommen. So. habe ich mich kaputt gelacht, jedes Mal innerlich. Teilweise auch wirklich im Publikum Ausnahmezustand an der Stelle, teilweise aber auch Totenstille. Und da dachte ich immer, ich habe die relativ früh ins Programm eingebaut, weil ich mir dachte, ich muss ein bisschen wissen, wie die Leute ticken. Und dann wusste ich's.
Ich hätte gelacht. Ich habe jetzt auch gelacht. Wo sind wir denn jetzt musikalisch hier? Bei Jesse J sind wir.
Ach, toll.
Bang, bang. Sind auch so Flux-FM-Lieblinge, Kack-Motherfucker. Mitgebracht, ausgesucht, gewünscht von Markus Barth, der hier zu Gast im Studio ist. Mit, der Song hieß Galapagos.
Ah. Ja. Ich muss sagen, ich kenn gar nicht so viele Songs von Ihnen auswendig irgendwie. Ich finde nur den Sound fantastisch. Und ich wollte eigentlich in Köln auf Konzert gehen, hatte auch schon Karten irgendwie und dann kam irgendwas dazwischen und ich habe beide Karten leider wegschmeißen müssen dann. Und,
wegschmeißen?
Nicht, ja, es war, ich,
nicht weitergegeben?
Ich hätte sie gerne weitergegeben. Ich habe wirklich 5 Leute angerufen, keiner kannte die Band.
Willst du zu Kack Motherfucker?
Ja, Alter. Wir waren alle ein bisschen verwirrt,
ja, glaube ich.
Was
hat
denn der Bart da wieder ausgegraben?
Ein bisschen schwierig. Gibt es so eine inhaltliche Grenze für dich? Also darf, wir führen ja seit vielen Jahren diese Diskussion, was darf Satire, was darf Komik und gibt es für dich Grenzen, wo du sagen würdest, hätte ich vielleicht einen guten Gag, mache ich aber nicht.
Nee, weil es gibt genau eine Grenze, ich muss es selber lustig finden. Mhm. So. Und es gibt einfach Themen, die finde ich selber nicht lustig, muss ich auch sagen. Und da, wo vielleicht andere Comedians Witze drüber machen würden, die ich aber nicht gut finde. So. Und wo es mir auch selber zu nahe geht. Aber ich habe nicht dieses Bedürfnis, Provokation unter Provokation willen. Mhm. So. Ich möchte schon auch, wenn ich weiß, es ist jetzt eine provokante Stelle, dann muss die für mich auch irgendwie einen Sinn haben. So. Es geht mir nicht darum, die Leute einfach nur zu provozieren. Und das ist die einzige Grenze, die ich habe. Ansonsten leben wir im freien Land und es gibt die Meinungsfreiheit und Freiheit der Satire und das sollte man auch ausnutzen. Also wenn man das starke Bedürfnis hat, über jedes Thema zu sprechen, dann soll man es auch machen.
Und da gab es bei dir auch noch nie so eine Schere im Kopf, wo du gesagt hast, oh, wenn man das in den falschen Hals kriegt oder?
Doch, natürlich. Also gerade bei der Geschichte über die Homo-Ehe war es schon sehr krass. Jetzt im aktuellen Programm habe ich eine Stelle drin, wo ich unter anderem drüber rede, dass mein Mann einen Schlaganfall hatte letztes Jahr. Das ist eine sehr persönliche Geschichte natürlich. Und da habe ich sehr lange gebraucht, bis das auch so war, dass ich auch Lust drüber hatte, drüber zu reden. Ich habe das auch sehr lange mit meinem Mann besprochen und so. Und wir haben es dann eigentlich ein bisschen reingemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, man könnte den Leuten ein bisschen was mitgeben damit. So. Mhm. Weil, ne, wie jeder andere habe ich auch gedacht, so Schlaganfall kriegt man mit 70 und dann ist das Leben vorbei irgendwie. Und so ist es halt nicht. Und man kann da echt viel retten, wenn man es rechtzeitig erkennt. Und deswegen habe ich es ins Programm, wollte ich es unbedingt reinmachen, um den Leuten das auch zu sagen. Wusste aber auch, es muss trotzdem lustig sein, weil ich bin kein Arzt und ich bin kein Prediger. So. Mhm. Und das hat aber, glaube ich, ganz gut geklappt. Und deswegen weiß ich, das ist eine kitzliche Stelle. Die ist auch sehr spät im Programm, weil da ist sie gut aufgehoben. Aber funktioniert eigentlich jedes Mal. Und das Feedback dazu ist wirklich sehr ermutigend, finde ich.
Das ist doch aber auch eigentlich toll, oder? Wenn man, okay, man ist in erster Linie Entertainer, ja, klar. Es geht absolut darum, dass die Leute einen guten Abend haben. Aber wenn man so das ein oder andere oder noch ein Thema mitgeben kann, wo man vielleicht, was soll ich sagen, kurz innehält. Was ist los hier? Ich weiß nicht, was es ist. Nein, du hast damit nichts zu tun. Ich meine, das Buch heißt, kann man jetzt an dieser Stelle mal sagen, Sojasteak an Vollmondwasser. Man kann dir überhaupt keine Floskel vorwerfen.
So.
Das, so. Ach. Naja. Hör mir Macklemore mit Carnholder. Das ist ja furchtbar. B. Charlotte heißt die Band. Vielleicht ist es auch eine Künstlerin. Ich weiß es nicht mal. Machines That Breathe, da hat sich dann die Musikredaktion mal was einfallen lassen. Obwohl der Rest des Programms, genau, auch was gewünscht. Fast der Rest des Programms ist komplett von dir, Markus. Was aber sehr schön ist. Und du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es dann auch durchaus mal zu ernsteren Themen, vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht. Natürlich Fingerspitzengefühl braucht. Wie macht man darüber dann noch Witze, die in sich witzig sind und nicht die Tatsachen irgendwie in Dreck ziehen oder so. Und das ist eine hohe Kunst, weil so, wenn es zynisch wird, dann machst du auch nicht mehr mit.
Nee, Zynismus ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, echt, ich brauche Emotionen. Das merke ich immer wieder, auch wenn ich Serien gucke oder so, wenn ich das Gefühl habe, es ist nur zynisch, bin ich raus. Also das ist nicht mein Ding. Ich brauche auch irgendwie Emotionen und gerade wenn jemand auf der Bühne steht, möchte ich auch was von dem erfahren. Ich möchte auch was über seinen Schmerz wissen, den er mit sich trägt und ich möchte auch was über sein Leben wissen und was ihn wirklich beschäftigt. Und wenn ich immer, also es gibt nichts, was mich so sehr langweilt, wie wenn ich jemanden sehe, der nur ich bin so super und die anderen sind alle so doof irgendwie. Finde ich ganz fürchterlich. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich möchte wissen, was die Leute wirklich bewegt. Wenn ich 2 Stunden im Programm sitze, möchte ich das erfahren. Und deswegen finde ich, haben die Leute auch das Recht, das auch von mir zu erfahren, wenn ich auf der Bühne stehe. Und ich glaube, so ist es aber auch.
Und so ist es auch. Genau. Guckt euch ein paar Sachen an und dann guckt es euch vor allen Dingen live an, wenn Markus Barth unterwegs ist. Was dann wann ist?
Steht alles auf meiner Homepage natürlich. Markusbarth.de einfach. Ich toure wild durch, also in Berlin, in Köln, in Hannover, überall. Guckt es euch an.
Auf Twitter, auf Facebook und überall. Markus, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, ich habe zu danken.
Schön. Und bis nächstes Mal.
Bis dann.
Tschüss.